Herzlich willkommen zum Podcast 1203 Geschichten aus Bromo und Umgebung. Das Thema der heutigen Folge ist ein besonders dunkles Kapitel der Bromer Geschichte. Der Sturz des langjährigen Bürgermeisters Wilhelm Bauke durch die NSDAP im Jahr 1933. Es ist die Geschichte eines Mannes, der 13 Jahre lang seine Gemeinde vorbildlich verwaltet hatte und dann innerhalb weniger Wochen sein Amt verlor, weil er den neuen Machthabern nicht genehm war. Was wir heute erzählen, ist keine abstrakte Geschichte aus fernen Zeiten. Es ist die Geschichte unserer Gemeinde, unserer Straßen, unserer Vorfahren. Es zeigt, wie die nationalsozialistische Gleichschaltung konkret aussah, hier bei uns in Brome. Was bedeutet Gleichschaltung? Bevor wir in die Geschichte einsteigen, sollten wir nur kurz erklären, was mit Gleichschaltung eigentlich gemeint ist. Dieser Begriff wurde von den Nationalsozialisten selbst geprägt und beschreibt ihre Politik nach der Machtübernahme 1933. Gleichschaltung bedeutet, alle gesellschaftlichen Bereiche, alle Organisationen, alle Verwaltungsebenen sollten unter die Kontrolle der NSDAP gebracht werden. Es sollte keine unabhängigen Institutionen mehr geben, keine eigenständigen Entscheidungen, keine Vielfalt. Alles sollte auf Linie gebracht werden, auf die Linie der NSDAP. Parteien wurden verboten, Vereine aufgelöst oder in NS-Organisationen überführt, kritische Stimmen zum Schweigen gebracht. Wer nicht mitmachte, wurde ausgeschaltet. Besonders wichtig war die Gleichschaltung der Verwaltung, von den Ministerien in Berlin bis hinunter zu den kleinsten Gemeinden. Bürgermeister, Landräte, Beamte. Wer nicht linientreu war, wer nicht bedingungslos hinter der NSDAP stand, wurde entfernt. An ihre Stelle traten Parteigenossen oder Personen, die bereit waren, jeden Befehl auszuführen. Die kommunale Selbstverwaltung wurde faktisch abgeschafft. Die Parteizentralen bestimmten, wer regierte. Und genau das passierte 1933 auch in Brome. Was wir heute erzählen, ist ein Lehrbuchbeispiel für Gleichschaltung auf kommunaler Ebene mit allen Mitteln, die dazugehörten. Denunziation, Einschüchterung, Rechtsbeugung und dem massiven Eingriff übergeordneter Parteistellen in lokale Angelegenheiten. Die Ausgangssituation. Beginnen wir mit einem Blick auf die politische Landschaft in Brome zu Beginn der 1930er Jahre. Die NSDAP hatte hier eine wechselvolle Geschichte. Bereits im Mai 1925 wurde eine Ortsgruppe gegründet, doch die Anfänge waren holprig. Im Winter 1928-29 kam es zu einem dramatischen Ereignis. Fast alle Mitglieder traten zum Tannenbergbund über. Nur 6 blieben der NSDAP treu. 1930 wurde die Ortsgruppe sogar ganz aufgelöst. Was war geschehen? Der Tannenbergbund war ein rechtskonservativer nationalistischer Wehrverband, gegründet von Erich Ludendorff, einer der bekanntesten Militärpersonen des Ersten Weltkriegs. Und Ludendorff kam persönlich nach Brome. Am 11. September 1928 hielt er hier vor mehreren tausend Zuhörern eine Rede für den Tannenbergbund. Stell dir das vor, mehrere tausend Personen in unserem kleinen Brome. Das war ein gewaltiges Ereignis. Die Rede muss außerordentlich begeisternd gewesen sein. Ludendorff hatte als Kriegsheld enormes Ansehen und seine Worte hatten Gewicht. Die Folge? Viele Bromer NSDAP-Mitglieder traten aus ihrer Partei aus und schlossen sich dem Tannenbergbund an. In unserer Region erschien der Tannenbergbund offenbar attraktiver als die NSDAP. Diese Abwanderung zeigt, dass die Nazis anfangs keineswegs die einzige oder auch nur die stärkste Kraft im rechten Lager waren. Es gab Konkurrenz. Und diese Konkurrenz war zeitweise erfolgreicher. Erst am 1. Oktober 1931 kam es zur Neugründung der NSDAP-Ortsgruppe Brome unter der Leitung von Konrad Erling, einem Förster, der später noch eine zentrale Rolle spielen sollte. Als Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wurde, zählte die NSDAP-Ortsgruppe Brome gerade einmal 26 Mitglieder. Doch dann kam es zu einem dramatischen Anstieg. Im Februar 1934 waren es bereits 120 Mitglieder. Wie ist dieser Sprung von 26 auf 120 Mitglieder zu erklären? Natürlich sprangen viele nach der Machtübernahme auf den fahrenden Zug auf, die sogenannten Märzgefallenen, die erst nach dem Wahlsieg im März 1933 der Partei beitraten. Aber der Hauptgrund war ein anderer. Am 22. September 1933 wurde der Tannenbergbund von den Nationalsozialisten verboten. Die etwa 80 Mitglieder aus Brome traten daraufhin geschlossen in die NSDAP ein. Aus ehemaligen Konkurrenten wurden über Nacht Parteigenossen. Wer im nationalen Lager bleiben wollte, hatte keine Alternative mehr. Interessant sind die Wahlergebnisse der Reichstagswahlen in Brome. Bei der Wahl am 14. September 1930 erhielt die NSDAP hier etwa 25% der Stimmen, deutlich mehr als im Reichsdurchschnitt. Doch die stärkste Kraft war damals noch die Deutsch-Hannoversche Partei mit fast 40%. Diese welfische Partei hatte in unserer Region traditionell viele Anhänger. Bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 wurde die NSDAP dann zur stärksten Kraft in Brome mit über 60%, ein dramatischer Anstieg. Auch bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933, die bereits unter massivem Terror und Einschüchterung stattfand, erreichte die NSDAP in Brome über 70%, während sie im Reichsdurchschnitt etwa bei 44% lag. Willem Bauke und die Gemeindewahl. In dieser aufgeheizten politischen Atmosphäre fand am 13. März 1933 die Gemeindewahl statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 80%. Die NSDAP-Liste Gemeinnutz vor Eigennutz erhielt 203 Stimmen und damit 4 Mandate. Otto Barnier, ein Landwirt und späterer Ortsbauernführer, führte diese Liste an. Doch trotz des NSDAP-Erfolgs war der Gemeinderat noch nicht gleichgeschaltet. Es gab verschiedene Listen und die Mehrheitsverhältnisse waren komplex. Am 25. März 1933 tagte der Gemeinderat unter Bürgermeister Willem Bauke. In dieser Sitzung wurde einstimmig beschlossen, den Gemeindeplatz am Kriegerdenkmal in Adolf-Hitler-Platz umzubenennen. Ein Zeichen, das auch Bauke versuchte, sich mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren. Am 30. März 1933 stand dann die Wahl des Bürgermeisters an. Willem Bauke, geboren 1871, war Landwirt und hatte das Amt seit 1919 inne, also fast 14 Jahre lang. Die Wahl verlief eindeutig. Bauke erhielt 9 Stimmen. Sein Gegenkandidat Otto Barnier nur 3 Stimmen. Auch die Beigeordneten, heute würde man sagen, die stellvertretenden Bürgermeister wurden gewählt. Konrad Erling, der NSDAP-Ortsgruppenleiter, und Friedrich Eggert erhielten jeweils 9 Stimmen. Und jetzt wird es interessant. Wie Bauke später in seinem Verteidigungsbrief schrieb, waren 4 seiner 9 Wähler selbst NSDAP-Mitglieder. Das heißt, die Mehrheit der NSDAP-Gemeinderäte in Brome hatte für Bauke gestimmt, nicht für ihren eigenen Parteigenossen Otto Barnier. Die lokalen Nationalsozialisten hielten Bauke offenbar für einen akzeptablen Bürgermeister. Sie kannten ihn, sie wussten, dass er seine Arbeit gut machte und sie hatten nichts gegen ihn. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir im Kopf behalten müssen. Die Absetzung Baukes kam nicht von unten, nicht von den örtlichen Parteigenossen, sondern von oben, von der Gauleitung in Hannover. Es war ein Eingriff von außen in die lokalen Verhältnisse. Es schien zunächst, als hätte Bauke seine Position gefestigt. Doch dieser Eindruck täuschte gewaltig. Die Gauleitung greift ein. Nur eine Woche später, am 7. April 1933, schlug die NSDAP-Gauleitung zu. An diesem Tag trat das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in Kraft. Ein zynischer Titel für ein Gesetz, das die Säuberung der Verwaltung von politisch Unliebsamen ermöglichte. Paragraph 4 besagte: Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden. Und noch am selben Tag, wohlgemerkt nur eine Woche nach Baukes demokratischer Wiederwahl, bei der sogar die Mehrheit der örtlichen NSDAP-Gemeinderäte für ihn gestimmt hatte, schrieb die Gauleitung Osthannover der NSDAP unter Gauleiter Otto Telschow an den Gifhorner Landrat Dr. Eugen von Wagenhoff. Die Botschaft war unmissverständlich. Die Bestätigung von Willem Bauke als Bürgermeister sei zu versagen. Hier zeigt sich bereits das Prinzip der Gleichschaltung. Nicht die demokratisch gewählten Gemeindevertreter entschieden, wer Bürgermeister wurde. Nicht einmal die örtlichen NSDAP-Mitglieder hatten ein Mitspracherecht. Die Entscheidung fiel in der Parteizentrale, in diesem Fall in der Gauleitung in Hannover. Otto Telschow, der Gauleiter, war der eigentliche Machthaber in der Region. Er kommandierte und die staatlichen Stellen wie das Landratsamt hatten zu gehorchen. Und auch die lokalen Parteigenossen hatten zu gehorchen, ob sie wollten oder nicht. 5 Tage später, am 12. April, schickte die Gauleitung die Begründung nach. Die Vorwürfe gegen Bauke lauteten: Er habe seine Kundschaft bei der Sparkasse zu seiner Wahl beeinflusst. Er habe sogenannte Röhmbriefe verteilt. Er habe abfällige Bemerkungen gegen die nationalsozialistische Bewegung gemacht. Und schließlich: Bei der Landtagswahl hätten 77% für die NSDAP gestimmt. Wie könne da jemand Bürgermeister sein, der nicht Nationalsozialist sei? Bemerkenswert ist, die Gauleitung schlug nicht nur vor, Bauke abzusetzen, sie präsentierte auch gleich den Ersatz, den Schuhmacher Gustav Mosel. Die Parteizentrale bestimmte also nicht nur, wer gehen musste, sondern auch, wer kommen sollte. Von kommunaler Selbstverwaltung konnte keine Rede mehr sein. Baukes vergebliche Verteidigung. Willem Bauke wehrte sich. Am 14. April 1933 schrieb er an Landrat von Wagenhoff, er habe mit den örtlichen NSDAP-Funktionären Lagemann aus Benitz und Ernst Wienicke aus Kroja Rücksprache gehalten und diese hätten die Vorwürfe als unwahr bezeichnet. Bauke suchte also Unterstützung bei den lokalen Parteigenossen und fand sie offenbar auch. Doch der Landrat ließ sich nicht umstimmen. Am 18. April versagte er Bauke die Bestätigung und übernahm die Argumentation der Gauleitung vollständig. Hier wird die Machtstruktur deutlich. Der Landrat, eigentlich eine staatliche Behörde, handelte nicht unabhängig, sondern führte aus, was die Partei befahl. Die Gewaltenteilung war aufgehoben, die Verwaltung war gleichgeschaltet. Bauke gab nicht auf. Am 20. April schrieb er einen ausführlichen Verteidigungsbrief an den Landrat. Seine Argumente waren bemerkenswert. Und sie zeigen noch einmal deutlich, dass die Absetzung nicht von der lokalen NSDAP ausging. 4 seiner 9 Wähler seien selbst NSDAP-Mitglieder gewesen. Er hatte also die Unterstützung der Mehrheit der örtlichen Parteigenossen. Eine Beeinflussung von Sparkassenkunden habe nicht stattgefunden. Die Verteilung der Röhmbriefe an Bekannte liege 2 Jahre zurück, der Rest sei verbrannt worden. Er habe sich klar hinter die Regierung Adolf Hitlers gestellt. Er habe zur Illumination aufgerufen, am Fackelzug teilgenommen, im Gemeinderat ein Treuebekenntnis zu Hitler abgelegt. Seine Schreibgeschäfte würden von einem SA-Mann erledigt. Und dann kam Bauke zum Kern der Sache. Otto Barnier, sein Gegenkandidat, wollte ihn als Bürgermeister absetzen, weil ihm ein Kredit nicht gewährt worden sei. Es ging also auch um persönliche Rache. Und Barnier hatte offenbar gute Kontakte zur Gauleitung und nutzte diese, um seine persönlichen Ziele durchzusetzen. gegen den Willen der Mehrheit der örtlichen NSDAP-Gemeinderäte. Doch all diese Argumente halfen nichts. Am 21. April 1933 beauftragte der Landrat, auf Weisung der Gauleitung, Konrad Erling kommissarisch mit den Geschäften des Bürgermeisters. Innerhalb von nur 2 Wochen war Bauke faktisch entmachtet. Die Gauleitung legt nach. Was nun folgte, war ein bürokratisches Hin und Her, das zeigt, wie die Gleichschaltung im Detail ablief und wie sehr die Parteizentrale die Fäden in der Hand hielt. Am 9. Mai 1933 legte Gauleiter Teltschow persönlich nach. In einem weiteren Brief an den Landrat verschärfte er die Vorwürfe noch einmal. Er bezeichnete Bauke als fanatischen Welfen, der die nationalsozialistische Bewegung in unsachlichster Weise bekämpft habe. Bauke stehe dem Nationalsozialismus für alle Zukunft fern. Die Botschaft war klar. Die Gauleitung wollte Bauke endgültig loswerden, und was die Gauleitung wollte, das geschah. Der Landrat hatte keine Wahl, oder besser gesagt, er nutzte den Spielraum, den er hatte, nicht, um Bauke zu schützen. Bauke wandte sich daraufhin am 13. Mai direkt an den Oberpräsidenten der Provinz Hannover, eine Instanz über dem Landrat. Er legte seine gute Arbeit als Bürgermeister dar, betonte auch: Ich klebe nicht an dem Bürgermeisteramt. Gleichzeitig klagte er, dass Niederträchtigkeit und Festlegung mit seinen Freunden den Sieg davongetragen hätten. Und dann geschah etwas Erstaunliches. Am 30. Mai 1933 schrieb Landrat von Wagenhoff an den Regierungspräsidenten in Lüneburg und lobte Bauke in höchsten Tönen. Bauke habe 13,5 Jahre die Verwaltung in vorbildlicher Weise geführt, Arbeitslose ständig beschäftigt. Er sei ein Mann von offener, lauterer und anständiger Gesinnung, eine alte, ehrliche Haut. Abfällige Äußerungen über die NSDAP seien nicht bekannt. Und dann die Behauptung, Gauleiter Teltschow habe sich für Baukes Bestätigung ausgesprochen. Das war eine glatte Lüge. Teltschow hatte das genaue Gegenteil gefordert. Was war hier los? Hatte der Landrat ein schlechtes Gewissen? Versuchte er, sich nach oben hin abzusichern, während er nach unten die Befehle der Gauleitung ausführte? Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber es zeigt die Widersprüche und die moralische Verkommenheit des Systems. Die Gauleitung erzwingt die Neuwahl. Am 14. Juni 1933 wurde im Gemeinderat erneut ein Bürgermeister gewählt. Und auch hier zeigt sich wieder der massive Einfluss der Parteizentrale. Otto Barnier hatte eine nicht öffentliche Dringlichkeitssitzung beantragt, angeblich auf Anordnung der Gau- und Kreisleitung. Die Gauleitung mischte sich also direkt in die Gemeinderatssitzung ein, bestimmte, wann gewählt wurde und unter welchen Bedingungen. Das Ergebnis war vorhersehbar. 9 Stimmen für Konrad Erling, 2 Gegenstimmen. Otto Barnier wurde mit 8 gegen 4 Stimmen zum ersten Beigeordneten gewählt. Willem Bauke, der an der Sitzung teilnahm, legte formell Einspruch gegen die Wahl ein. In einem Brief an den Regierungspräsidenten vom 22. Juni schilderte er, wie die Wahl abgelaufen war. Barnier habe zu Beginn erklärt: Wir 8 Nationalsozialisten stimmen für Erling als Bürgermeister und Otto Barnier als ersten Beigeordneten. Die freie Willensbekundung der NSDAP-Abgeordneten sei damit nicht mehr möglich gewesen. Es habe keine geheime Wahl mit Stimmzetteln gegeben. Baukes Fazit: Dieser Vorgang war keine Wahl, sondern eine Einsetzung. Und tatsächlich. Am 24. Juli erklärte das Landratsamt die Wahl vom 15. Juni für ungültig, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestanden habe, ob Bauke abgesetzt werde. Am 31. Juli 1933 fand dann eine erneute Wahl statt. Diesmal wurde Konrad Erling einstimmig per Zuruf zum Bürgermeister gewählt. Bauke hatte aufgegeben und stellte sein Amt zur Verfügung. Die Bestätigung durch das Landratsamt erfolgte am 26. September 1933. Die weitere Entwicklung. Konrad Erling blieb nur gut ein Jahr im Amt. Am 25. Juli 1934 bat er um Entbindung von seinen Dienstgeschäften ab dem 15. August, da er eine neue Arbeitsstelle angetreten hatte. Und wieder griff die Parteizentrale ein. Am 16. August 1934 schlug die NSDAP-Ortsgruppe Brome Karl Behn als neuen Bürgermeister vor. Am 28. August 1934 bestätigte die Gauleitung Osthannover, dass sie mit der Berufung von Karl Behn einverstanden sei. Erst danach, am 11. September 1934, ernannte der Landrat Karl Behn offiziell zum Bürgermeister. Auf die Dauer von 12 Jahren. Die Reihenfolge ist bezeichnend. Erst entschied die Partei, dann vollzog die staatliche Verwaltung. Wilhelm Bauke blieb noch bis 1935 Mitglied des Gemeinderats. In der Sitzung vom 9. September 1935 war er anwesend, als beschlossen wurde, an allen Ortseingängen Schilder mit der Aufschrift »Juden und jüdische Vertreter sind hier unerwünscht« anzubringen. Einen Monat später, am 7. Oktober 1935, wurde nach dem neuen Gemeinderatsgesetz ein neuer Gemeinderat eingesetzt. Wilhelm Bauke gehörte ihm nicht mehr an. Er starb 1941. Einordnung und Bedeutung. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Erstens, die nationalsozialistische Gleichschaltung war kein abstrakter Prozess, sondern vollzog sich konkret vor Ort. Wilhelm Bauke war kein Widerstandskämpfer. Er versuchte, sich zu arrangieren, benannte den Platz nach Hitler, nahm an Fackelzügen teil. Aber das reichte nicht. Wer nicht bedingungslos mitmachte, wer eine Vergangenheit in anderen Parteien hatte, wer persönliche Feinde unter den örtlichen Nazis hatte, der wurde beseitigt. Zweitens. Die Geschichte zeigt deutlich, wie die Machtstrukturen funktionierten. Die NSDAP-Gauleitung in Hannover unter Otto Telschow war die eigentliche Macht. Sie entschied, wer Bürgermeister wurde und wer gehen musste. Und zwar über die Köpfe der örtlichen Parteigenossen hinweg. Dass die Mehrheit der NSDAP-Gemeinderäte in Brome für Bauke gestimmt hatte, spielte keine Rolle. Der Landrat, eigentlich eine staatliche Behörde, war nur noch ausführendes Organ der Partei. Die kommunale Selbstverwaltung war faktisch abgeschafft. Selbst bei Gemeinderatssitzungen mischte sich die Gau- und Kreisleitung ein und bestimmte, wann gewählt wurde. Diese zentralistische Machtstruktur ist typisch für totalitäre Systeme. Lokale Entscheidungen werden von oben diktiert. Lokale Akteure, selbst wenn sie Parteimitglieder sind, haben nichts zu sagen. Das Führerprinzip bedeutet nicht nur, dass Hitler an der Spitze stand, sondern dass auf jeder Ebene die übergeordnete Instanz befahl und die untergeordnete zu gehorchen hatte. Drittens, die Geschichte zeigt, wie persönliche Motive und politische Ideologie sich vermischten. Otto Barnier, dem Bauke einen Kredit verweigert hatte, nutzte seine Kontakte zur Gauleitung, um sich zu rächen. Die nationale Revolution bot Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen. Und die Gauleitung war offenbar bereit, solche persönlichen Konflikte für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Hauptsache, am Ende saß ein linientreuer Parteigenosse im Bürgermeisteramt. Viertens. Auch die Rolle des Landrats von Wagenhoff ist aufschlussreich. Er führte die Befehle der Gauleitung aus, lobte Bauke aber gleichzeitig in höchsten Tönen gegenüber seinen Vorgesetzten und behauptete sogar, die Gauleitung sei für Bauke. War er ein Opportunist? Ein Mann mit schlechtem Gewissen? Jemand, der versuchte, sich für alle Fälle abzusichern? Die Akten geben keine eindeutigen Antworten. Aber sie zeigen die moralische Verkommenheit eines Systems, in dem niemand mehr zu seinen Überzeugungen stand. Fünftens. Die Geschichte der Ereignisse ist bemerkenswert. zwischen Baukes Wiederwahl am 30. März und seiner faktischen Absetzung am 21. April lagen nur 3 Wochen. Innerhalb weniger Monate wurde aus einer Gemeinde mit verschiedenen politischen Strömungen eine gleichgeschaltete NS-Gemeinde. Das war die Geschichte vom Sturz des Brummer Bürgermeisters Willem Bauke im Jahr 1933. Eine Geschichte, die zeigt, wie die NS-Diktatur konkret funktionierte, nicht nur in Berlin, sondern auch hier bei uns in Brome. Eine Geschichte, die zeigt, wie die NSDAP-Gauleitung systematisch in lokale Angelegenheiten eingriff und die kommunale Selbstverwaltung zerstörte. Selbst gegen den Willen der örtlichen Parteigenossen. Die Quellen für diese Folge stammen hauptsächlich aus dem Kreisarchiv Gifhorn, aus den Gemeindeprotokollen, die sich im Archivmuseum Bob Brumme befinden, und aus zeitgenössischen Zeitungsberichten. Wer sich tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte, kann gern im Archivmuseum Bob Brumme vorbeikommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.